Vampire.
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 Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Autorin, Übersetzerin und Erfinderin und Host von Vampire. Meine Gästin diesmal ist die Bremer Schriftstellerin Leyla Bektash. Leylas großartiger Debütroman, Wie meine Familie das Sprechen lernte, erschien im Herbst 2024 und erzählt die Geschichte von Aleph, einer jungen Alevitin in Deutschland, die sich auf die Spuren ihrer Familiengeschichte begibt. In unterschiedlichen, kunstvoll verwobenen Zeit- und Erzählebenen taucht der Roman immer tiefer in die Familiengeschichte von Aleph ein, gleichzeitig reflektiert er aber auch die politische Situation in der Türkei, die sich nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 dramatisch zuspitzt. Leyla hat uns die dänische Autorin Olga Raven mit in den Podcast gebracht. Genauer gesagt, Olga Ravens Roman »Meine Arbeit«, in der Übersetzung von Alexander Sitzmann und Clara Sondermann im Frühjahr 2024 im März Verlag erschienen. Der Roman ist ein echter Schatz und eine wahre Fundgrube an literarischen und formalen und diskursiven Besonderheiten. Es geht um Mutterschaft, um Weiblichkeit, Schwangerschaft, Familie, Beziehungsstrukturen, mit Partnern, aber auch mit FreundInnen und um Selbst- und Fremdwahrnehmung. Aber es geht auch um mentale Gesundheit, um den literarischen Topos des Doppelgängers und vor allem auch um die Möglichkeiten und Grenzen von Sprache. Und natürlich auch immer darum, wie wir als Künstlerin es uns einrichten, unsere Arbeit machen zu können. Die Begeisterung, mit der Leyla mir den Roman vorgestellt hat, hat mich sofort angesteckt und ich glaube, man hört aus unserem Gespräch auch an, dass man über das Buch noch stundenlang hätte sprechen können. Ich hoffe, wir haben es trotzdem geschafft, euch neugierig zu machen. Alle Hinweise auf Bücher, Videos und so weiter findet ihr wieder in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Vampire auch auf Instagram folgt unter vampire-podcast und wenn ihr uns fleißig abonniert, teilt und weiterempfehlt. Ein ganz großer Dank und ganz viel Liebe geht auch raus an das Vampire-Team, die Producerinnen Katrin Albrecht und Asya Kurtuldu. Ich bin immer noch total glücklich, dass ihr an Bord gekommen seid. Vielen Dank für eure Arbeit. Jetzt euch allen aber ganz viel Spaß bei der neuen Ausgabe von Vampire mit Leyla Bektash und Olga Raven. Liebe Leyla, herzlich willkommen bei Vampire.
Hallo Rasha, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Wir sitzen hier beide, das haben wir gerade schon gesagt, es ist früh am Morgen und wir haben beide eine Arbeitszimmersituation, in der uns genau die Sonne in das Gesicht scheint, theoretisch, weswegen wir uns hier eingedunkelt haben wie in Höhlen. Das ist ein bisschen absurd. Draußen scheint die Sonne und wir sitzen hier eingedunkelt bei Deckenlicht. Das ist ein bisschen absurd, aber irgendwie auch ganz lustig.
Immerhin sind wir in der gleichen Situation. Die Sonne scheint aus der gleichen Richtung offenbar.
Du in Bremen, ich in Essen. Wunderschön. Leyla, ich freue mich total, dass du da bist und du hast uns ein Buch mitgebracht oder eine Autorin eigentlich, aber von dieser Autorin in erster Linie ein Buch, und zwar Olga Raven, eine dänische Autorin. Und das Buch, ich habe nochmal drauf geschaut, auf der deutschen Übersetzung im März Verlag erschienen, aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann und Clara Sondermann, steht nicht Roman drauf. Und das Buch heißt Meine Arbeit. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das ein Roman ist oder irgendwas anderes. Aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen was dazu. Wie bist du zu ihr gekommen? Wie ist sie dir begegnet? Was bedeutet sie dir? Genau, wir freuen uns, das mal zu hören.
Ja, also ich wollte auch nochmal sagen, ganz toll, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Das ist wirklich richtig, richtig schön und danke auch an dieser Stelle einmal dafür. Genau, wie bin ich zu Olga Raven gekommen? Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, mal nachgerechnet. Ich glaube, noch nicht mal ein Jahr her, dass ich das Buch, dass das Buch sozusagen in meine Hände fiel. Und tatsächlich bin ich durch sie, bin ich aufmerksam geworden auf sie durch meine ehemalige Lektorin, also mit der ich an meinem Buch zusammengearbeitet habe. Die ist nämlich eine der Übersetzerinnen, also Clara Sondermann. Genau, die erzählte mir von diesem Buch und es hat direkt so thematisch auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Und dann war ich Ich glaube, das war letztes Jahr im März. Also das Buch ist tatsächlich, glaube ich, auch nicht nur bei März, sondern auch im März
Auch
erschienen.
im März erschienen.
Ja, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich meine auf jeden Fall Frühjahr letzten Jahres. Und ich war da gerade dann ein bisschen längere Zeit in Berlin für so einen Aufenthalt und habe es dann in der Buchhandlung auch nochmal empfohlen bekommen und habe es einfach mitgenommen. Und das war spannend, weil, also ich habe mich damals schon, obwohl ich da noch so in diesem Überarbeitungsprozess war für meinen jetzigen Roman, also der jetzt im Herbst erschienen ist, habe ich mich damals schon mit dem Gedanken beschäftigt, ich möchte irgendwann über das Thema Mutterschaft selber schreiben. Und ich weiß noch, als ich dann dieses Buch aufgeschlagen habe und angefangen habe zu lesen, dachte ich so krass, eigentlich ist alles gesagt. Muss dem gar nichts mehr hinzufügen. Es ist so allumfassend und so on point. Ja, das ist echt, ja, einfach super viel enthält, was wichtig ist.
Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, als du das Buch vorgeschlagen hast. Wir haben im 2023, glaube ich, war das mit Slata Rochal in Bremen tatsächlich beim Globale Festival ein Vampire aufgenommen. Und sie hatte gesprochen über Anti-Stelling-Fürsorge. Und ich erinnere mich daran, dass sie gesagt hat, ja, sie, eben wie du jetzt auch gerade sagst, wollte gerne über Mutterschaft schreiben oder möchte über Mutterschaft schreiben, schrieb über Mutterschaft und suchte nach Literatur eben nicht nur, und das sagt Olga Raven ja auch immer in einem Interview, nicht nach Ratgebern, nicht nach Artikeln, sondern wirklich literarische, künstlerische Arbeit über Mutterschaft, über Elternsein, über Mutter-Kind-Beziehung. Und Slatter, weiß ich noch genau, dass sie sagte so, sie hat nichts gefunden, wo sie das Gefühl hatte, dass, ja, sagt ihr was oder gibt ihr jetzt was, außer Fürsorge von Antje Stelling. Was, man kann diese Folge mal nachhören, das ist super, es war ein wahnsinnig schönes Gespräch, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, wir haben super viel gelacht, aber es ist auch ein sehr spezieller Titel, sage ich mal, um sich den auszusuchen, über das Thema Mutterschaft nachzudenken. Das könnt ihr dann alle in der Folge hören, die auch online ist. Ging es dir da genauso? Hattest du auch das Gefühl in deiner Recherche, dass du eigentlich nicht so richtig irgendwas findest, bis du dann einen Roman gefunden hast, wo du sagst, jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr schreiben, was ja auch ein bisschen deprimierend ist?
Also, ich kenne auf jeden Fall dieses Gefühl. Also, als ich selber Mutter geworden bin, vor 6 Jahren, hatte ich so das Gefühl, ich habe bis dahin, also ich habe ja Romanistik studiert, habe auch viel so im literaturwissenschaftlichen Bereich gemacht. Und ja, wie das so ist, der Kanon ist hauptsächlich männlich.
Ist so, ne? Ja.
Ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht, ob das mit der Geburt oder auch einfach mit ja, gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat, aber ich hatte plötzlich irgendwie auch ein stärkeres Bedürfnis, andere Texte zu lesen. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, schon so vor 6 Jahren angefangen, auch sehr viel bewusster nach Literatur von Frauen zu suchen und schon auch immer stärker halt nach Mutterschaft gesucht. Also ich würde nicht sagen, dass es gar keine Texte gibt. Ich meine, es gibt auch viele Texte, wo das jetzt nicht so, sage ich mal, marketingtechnisch so draufsteht. Mutterschaft und dann liest man und fängt an, also merkt, es geht gerade um eine Mutterfigur oder es geht um die Auseinandersetzung mit der eigenen Mutterfigur oder die Autorin hat Kinder und das spielt irgendwie eine Rolle. Genau, und ich würde sagen, was halt neu ist, dass das vielleicht so ein bisschen wie so eine Art Label geworden ist, okay, hier geht es jetzt um Mutterschaft. Aber dass das jetzt ein komplett neues Thema ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber klar, irgendwie ist schon auf jeden Fall, also ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall eine Leerstelle da ist. Und das ist ja auch das, was Olga Raben in diesem Interview sagt, dass sie selber halt nach der Geburt auf der Suche war nach literarischen Texten zu diesem Thema. Und da einfach nicht fündig geworden ist, weil sie halt, und das ist auch ganz spannend, zu ihrer Poetik sagt, sie empfindet das wie so ein Weben. Also sie sucht nach anderen Texten, mit denen sie sich künstlerisch auseinandersetzen kann. Und davon hat sie einfach super wenig gefunden. Und das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also Anke Stelling ist für mich total unangefochten so. But
Mother of Mother Books.
Ja, irgendwie schon so in Deutschland auf jeden Fall. Ich liebe sie auch total. Ich finde auch ihre Texte wahnsinnig witzig, muss ich sagen. Ich muss da immer komischerweise extrem viel lachen. Genau, aber Olga Raven macht, finde ich, würde ich sagen, was ganz anderes. Es wäre ja auch total vermessen zu sagen, es gibt nur das eine Buch über Mutterschaft. Es gibt ja so wahnsinnig viele Facetten an diesem Thema. dass es nicht das eine Buch geben kann. Und ich glaube, das ist auch vielleicht das Befreiende, dass es halt auch, dass diese Facetten auch sichtbar werden.
Ja, total. Also das ist ja sowieso immer so eine Sache mit diesen Labels. Also nehmen wir das Label, unter dem auch unsere Bücher immer gerne einsortiert werden, postmigrantische Literatur. Ja, was ist das? Also nur weil wir Namen haben wie Leyla Bektash oder Shachar Yat, ist das jetzt postmigrantische Literatur, weil wir über Themen schreiben, aber wir schreiben völlig anders und völlig andere Geschichten. Und dann kriegt man so ein Label und dann wird das einsortiert. Und ich glaube ja immer, dass also solche Labels, also als Autorin wehre ich mich da natürlich gegen, weil wir keine von uns hat das im Kopf, wenn wir schreiben. Also weder ich schreibe jetzt ein Buch, also ich schreibe jetzt Mutterliteratur oder postmigrantische Literatur oder was auch immer, ja. Sondern also der einzige Ort, wo das für mich Relevanz hat, ist in der Literaturwissenschaft. Und dann auch erst sozusagen retrospektiv, wenn man dann anfangen möchte, wir möchten deutsche Gegenwartsliteratur auf das Motiv des Mutterseins untersuchen, lesen, sortieren. Und ansonsten finde ich, haben diese Label eigentlich beim Lesen nichts zu suchen und beim Schreiben ohnehin nicht, weil dir das natürlich die Freiheit nimmt. Und ich finde, Freiheit ist halt auch ein ganz, ganz großer Begriff für Olga Raven und bei Olga Raven und bei diesem Buch. Und ich muss ja sagen, also ich habe ja keine Kinder und dass ich manchmal bei eben Literatur über Mutterschaft da so ein bisschen an meine Grenzen als Leserin geführt werde, weil ich oft dann, aber das ist, also es soll überhaupt nicht wertend gemeint sein. Es gibt viele Arten von Themen, die mich jetzt weniger interessieren als andere. Und ich bin da halt eben nicht so auf der Suche, sage ich mal, ne? Was du jetzt auch beschreibst, zu denken, so ich bin jetzt in dieser Situation und deswegen möchte ich gerne wissen, wie sich andere Schriftstellerinnen damit auseinandergesetzt haben. Und oftmals habe ich eben das Gefühl, die Texte bleiben stecken in einer Situation, wo es eben oft darum geht, wir sind Mütter geworden und das ist überhaupt gar nicht so, wie man uns immer gesagt hat, dass es so sein wird. So, und das ist dann End of the Story oft. Und dann habe ich dieses Buch aufgeschlagen, meine Arbeit, und ich war wirklich von der ersten Seite an gehuckt, so wirklich, also richtig gehuckt. Und vor allem, wenn man sich. Man muss es eigentlich nur in die Hand nehmen und mal durchblättern, und muss noch gar nicht lesen, sondern einfach nur schauen, was dieser Text uns anzubieten hat. Nämlich, er bietet halt alleine schon formal total viele interessante Aspekte an, alleine nur beim Draufgucken. Wir haben kurze Kapitel, lange Kapitel. Wir haben Prosa und Blocksatz. Wir haben lyrisch gesetzte Kapitel. Wir haben kleine Kapitel, die fast so aussehen wie so ein Telegrammstil oder wie eine Zeitungsmeldung oder eine Textnachricht oder so etwas. Also wir haben hier jemanden, der auch formal ganz offensichtlich sehr interessant grundsätzlich mit dem umgeht, worüber sie schreibt. Und das ist schon für mich auf jeden Fall ein großer Gewinn, das zu lesen. Ist mir dann auch egal, worum es geht. So. Und erzähl mal ein bisschen was zu dieser, also ich weiß nicht, wir könnten über so vieles anfangen zu reden. Ich gucke hier auch die ganze Zeit auf meine Notizen. Ich fände eigentlich interessant, mal anzufangen, über diese Erzählfigur zu sprechen. Vielleicht steigen wir damit ein, weil erstmal eben zunächst auf der deutschen Variante nicht Roman steht. Das weiß ich jetzt nicht, was das für eine verlegerische Entscheidung ist, weil ich oft gehört habe, auch sie im Interview, wo sie sagt, my novel, also sie sagt dann schon mein Roman. Und der erste Satz in dem Buch ist schon, wer hat dieses Buch geschrieben? Ich natürlich, obwohl ich gern das Gegenteil behaupten würde. Und das ist schon einfach ein Hammeranfang. Was hast du dazu? Was sind deine Gedanken dazu?
Genau, also erstmal genau, diese Form finde ich toll, dass sie dir auch direkt so zugesagt hat, weil das ist für mich auch eigentlich mit das Spannendste an dem ganzen Roman. Man hat so das Gefühl, sie setzt mehrfach an, eine Form zu finden und verwirft sie dann wieder. Und das ist halt das Prinzip. Es gibt ne, unzählige Anfänge, die werden auch so betitelt. Es gibt unzählige Fortsetzungen und es gibt mehrere Enden und die werden auch alle so betitelt. Und es ist einfach wie so eine Collage der unterschiedlichsten Formen, Briefform, also Dialog. Sie nimmt alles eigentlich einmal an die Hand. Und das Verrückte ist aber, dass man trotzdem nicht abgeschreckt ist. Also man könnte ja meinen, das ist super anstrengend zu lesen. Aber es beruhigt mich und bestätigt mich auch tatsächlich, dass es nicht der Fall ist, dass man im Gegenteil eher total in diesen Sog reinkommt. Und tatsächlich habe ich es auch mehreren Leuten irgendwie empfohlen und ähnliche Rückmeldungen bekommen. Und es war relativ unabhängig davon, ob jetzt selbst Mutter oder nicht. Genau, und tatsächlich, stell dir vor, mir ist bis gerade eben gar nicht aufgefallen, dass da nicht Roman draufsteht.
Ach Quatsch,
Ja,
witzig.
ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es mir auch oft total egal ist,
Ja,
weil ich
mir
weiß,
auch.
dass das einfach so eine Entscheidung des Verlags oft ist. Aber ja, tatsächlich wundert es mich jetzt gerade auch ein bisschen, dass es nicht draufsteht, weil ich würde auch eigentlich sagen, sie selbst spricht ja auch im Roman immer wieder davon, dass es ein Roman ist. Also, oder beziehungsweise, ich glaube, sie sagt das Buch.
Das Buch, glaube ich,
Ja,
ja.
es tatsächlich stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, es wird öfter von dem Buch gesprochen als von dem Roman.
Aber in Interviews sagt sie, Olga Raven, als Autorin immer, my novel, also habe ich jetzt so in Interviews gesehen und ich glaube, es steht sogar auch hinten drauf, hier gibt es so eine Pressestimme aus dem Guardian, die hier hinten drauf steht, da steht, Jacqueline Rose hat einmal geschrieben, dass unsere Kultur Mütter in Stücke reißt. Als Reaktion darauf zerreißt meine Arbeit den Roman
Ein
aus The
tolles
Guardian.
Zitat. Ein
Ganz
tolles
tolles
Zitat.
Zitat,
Ja, das
ja,
finde ich
ganz
auch.
tolles Zitat.
Es ist auch einer, also das Zitat war auch mit einer der Gründe, weshalb ich dachte, cool, das muss ich unbedingt lesen, weil es einfach, und es ist auch sehr zutreffend. Also es ist tatsächlich richtig gut beschrieben. Also genau, und du fragtest ja also, was die Erzählfigur angeht. Genau, damit, das ist ja irgendwie so, dass damit fängt so ein bisschen an, dass erstmal so eine Art fiktionaler Rahmen sozusagen aufgebaut wird. Das ist halt eine Figur geht, um die es hauptsächlich, also von der die Rede ist. Sie heißt Anna. Und was passiert mit Anna? Anna kriegt eigentlich in Anführungszeichen nur ein Kind. Und
Nur.
das ist vielleicht der Plot. Aber das Spannende ist halt, dass es halt, dass die Ich-Erzählerin sagt, Anna hätte ja, Notizen verfasst oder Tagebuch geschrieben während der Schwangerschaft, nach der Geburt und in den ersten Lebensmonaten. Und die Ich-Erzählerin, die so eine Art erfahrenere Autorin zu sein scheint, hat diese Materialien ja von Anna bekommen. Gibt auch so eine bisschen abwegige Geschichte, dass das Schwangerschaftstagebuch hinter die Wickelkommode gefallen sei und erst dann irgendwie nach ein paar Monaten, nachdem das Kind schon ein paar Monate alt ist, irgendwie wieder aufgetaucht sei und so. Und genau, und es ist so ein bisschen unklar, in welchem Verhältnis Anna und ich zueinander stehen. Sind sie befreundet? Kennen sie sich? Also in irgendeiner Form müssen sie sich kennen. Sie schreiben sich auch Briefe. Also die Ich-Erzählerin schreibt Anna Briefe. Und
Und
genau,
sie hat
das wird.
keinen Namen, weil die Briefe dann immer enden mit, also sie fangen an mit Liebe Anna und dann kommt der Brieftext und dann kommt immer deine und dann
Genau.
blank.
Genau.
Also, ne.
Leerstelle, genau. Und dann ist halt das Spannende, dass halt aber mit diesem fiktionalen Rahmen immer wieder ganz stark auch gebrochen wird. Und es ist halt auch, also es geht auch um psychische Erkrankungen, muss man auch direkt eigentlich dazu sagen. Und also Anna hat wahrscheinlich, also eine eindeutige Diagnose gibt es im Laufe des Romans nicht. Ich glaube, das ist auch bewusst. Also es stehen mehrere Diagnosen im Raum, aber keine wird sozusagen bestätigt. Aber es hat immer irgendwie was Dissoziatives, also man denkt so in Richtung dissoziative Störung. Und das wird halt mit dem Erzählen verknüpft. Also Anna sagt selber, ich habe das Gefühl, ich habe diesen Roman oder ich habe diese Zeilen gar nicht selber geschrieben. Ich habe das Gefühl, jemand anders hat sie an meiner Stelle geschrieben. So, und dann gibt es auch die Stellen, wo eine Ich-Erzählerin reflektiert darüber, dass Anna eine reine Erfindung ist. Aber das ist halt so intelligent verwoben in halt dieses allgemeine überbordende, diesen Wahnsinn, dass man eigentlich an den Stellen auch denkt, nee, das ist jetzt auch ein Spiel. Auch diese Aussage, dass das alles gar nicht stimmt, kann ich auch nicht vertrauen. Also man bleibt schon irgendwie im Wagen. Also man könnte sagen, okay, es gibt eine Art Auflösung, aber dann am Ende wird diese Auflösung auch wieder gebrochen. Und so bleibt man eigentlich irgendwie im Unklaren darüber, was jetzt eigentlich genau Sache ist, sozusagen.
Also ich habe das ja gelesen, noch, also ich habe mir dann, nachdem ich gelesen habe, habe ich mal angefangen, ein bisschen über, also Olga Raven ein bisschen zu recherchieren. Sie ist ja noch relativ jung, also es ist jetzt nicht so, als hätten wir hier es mit einer Autorin zu tun, die 80 Jahre alt ist schon und schon 20 Bücher oder dergleichen uns gegeben hat, sondern es ist eine junge Frau, ich glaube Jahrgang 86 oder so. Und dann habe ich mir dieses Interview angeguckt, auf das wir jetzt auch schon mehrfach angespielt sind. Das ist auf dem Kanal des Louisiana Channels. Das kann man sich bei YouTube angucken. Das verlinken wir dann auch. Ich habe das, als ich beim Lesen, also als beim Lesen dachte ich, ich habe es hier mit einem Selbstgespräch zu tun. Also mit so einer Kakophonie an Stimmen und an, weil ich das, also ich sag mal so, lineares Erzählen, wie wir das gewohnt sind, so beim Schreiben oder vor allem eben auch beim Lesen, ist ja eigentlich auch eine Konstruktion. Weil welche Geschichte, welches Erlebnis, welcher Zustand ist schon linear oder ist schon Linearität oder Linearizität, sagt man das? Weiß ich nicht. Also, weil zum Beispiel, also ich schreibe ja oft über Trauer. In meinen Büchern oder in meinen Texten sind immer alle traurig den ganzen Tag. Und auch das ist ja was, was nicht linear verläuft. Und Menschen versuchen, weil es so ein überwältigender Zustand ist oder ein überwältigendes Erlebnis, was mit Verlust und Kontrollverlust auch einhergeht, versuchen sich Ordnung und Kontrolle herzustellen, indem etwas dann linear erzählt wird und dann so Strukturen erfunden werden wie das Trauerjahr oder diese fünf Stages, five Stages of Grief oder so etwas. Und ich finde, das ist ein ganz großes, also es ist eine ganz große Leistung von diesem Buch, meiner Arbeit, dass es die Linearität einfach völlig außer Acht lässt. Das liebe ich. Also ich liebe Schreibende, die das einfach aus dem Fenster werfen, weil ich das Gefühl habe, dass es viel näher am echten Leben dran. Und es gibt sozusagen also der Lebendigkeit viel mehr Raum und lässt eben viel mehr Raum für das, was eigentlich ist. Selbst wenn man jetzt sagt, also wenn du jetzt auch eben sagst, wissen wir, ist die Erzählerin oder ist Anna eigentlich die Erzählerin? Also das wissen wir auch nicht so genau, ob es da auch um psychische Erkrankungen geht oder so. Eigentlich, glaube ich, geht es nur um Chaos. So. Um das ganz normale Chaos im Leben. Also jemand, der halt nicht sozusagen dieses Märchen kauft, dass alles immer ordentlich verläuft.
Also Anna ist schon, glaube ich, auch eine Art Metapher. Also sie ist eine Figur und sie ist irgendwie auch eine Metapher oder an einer Stelle wird sie auch als Metapher irgendwie eigentlich beschrieben. Ich glaube, es ist relativ weit hinten im Roman, dass die Ich-Erzählerin irgendwie reflektiert über das eigene Verschwinden durch die Geburt und die eigene Auslöschung sozusagen. Das spielt halt auch immer wieder eine sehr starke Rolle, ja auch zum Teil in so Suizidgedanken. Und dann, genau, gibt es halt diese Stelle, wo sie sagt, der Moment der Auslöschung, den habe ich Anna genannt oder so ähnlich. Ist jetzt nicht ganz im Wortlaut. Deshalb, also ich glaube schon, dass Anna auch irgendwie so eine Projektionsfläche ist und halt eine Auslagerung. Und
Das ist schön, Auslagerung, schönes Wort, ja.
ja, und diese, also sie ist ja wirklich so, ja, einfach dissoziiert, also es hat dieses, sie ist mehrere Ichs, also das wird halt an sehr vielen Stellen deutlich und das trifft wahrscheinlich auf Anna zu, also Anna ist mehrere Ichs und wahrscheinlich ist das Ich auch mehrere Ichs.
Ich glaube, also sie sagt in diesem, Olga Raven sagt auch in diesem Interview, dass sie eben viel mit Doppelgängerfiguren arbeitet und denkt und so. Und ich habe das, und das ist deswegen, also dass sie das auch in ihren Recherchen eben immer wieder, also gerade auch bei Literatur von Frauen aus dem 18., 19., frühen 20. Jahrhunderts immer wieder findet. Und sie nennt da zum Beispiel Jane Eyre oder die gelbe Tapete oder so etwas, dass es immer wieder auch um so, ja, so Art Doppelgängerfiguren geht, die für sie die Relevanz haben oder die den Zweck haben, einfach zu symbolisieren oder eine Metapher dafür zu sein, dass man halt einfach so viele Rollen zu spielen hat oder so viele Daseinsformen zu erfüllen hat. Gerade als Frau, als Mutter in dem Fall für sie. Und ja, also das lese ich irgendwie auch da drin, so ein bisschen zu sagen, so wie du sagst, Auslagerung finde ich eigentlich einen ganz schönen Ort. Wir lagern aus, was wir nicht als Ich erzählen können, weil wir gar nicht wissen, was dieses Ich in dem Moment ist, wo ich Ich sage.
Es ist ja auch ein Schutz. Also ich meine, die Fiktion ist ja immer ein Schutz. Und
ja.
ich finde jetzt gerade, das ist eigentlich, ich muss sagen, das ist eigentlich auch, das ist ja auch dann in gewisser Weise mutig, dass dann nicht Roman draufsteht, weil der Roman ist ja auch immer, eigentlich letztendlich ist es ja auch ein Schutz der Persönlichkeitsrechte. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass Olga Raben so auch in diesem Interview oder auch im Roman selbst das relativ wenig hat, dass sie diese Fiktion vorschiebt. Also das passiert ja eigentlich ganz oft bei diesen autofiktionalen Texten, dass dann in entscheidenden Fällen irgendwie schon die Fiktion vorgeschoben wird als Schutzschild.
Zurückgetreten wird
so
auch,
damit
ja.
halt bloß, ich verstehe es auch, ne? Ich habe das selber auch, diesen Impuls. Ich möchte an bestimmten Stellen dann vielleicht doch nicht, dass darauf geschlossen wird, dass ich das so, dass ich das bin. So. Und ich finde eigentlich, dass sie das schon relativ frei ist an vielen Stellen. Aber vielleicht ist Anna dann immer wieder zwischendurch schon so eine Schutz, hat auch immer wieder so eine Schutzfunktion. Sehr spannend finde ich auch die Szene, in der ich und Anna sich einmal so in so einem ja, Theatermonolog oder Theaterdialog eigentlich begegnen. Und Anna, dass ich absticht.
So ein Macbeth-Moment irgendwie fast, ne?
Und in dem Moment zitiert Anna dann aus der Bibel. Vielleicht lese ich die Stelle auch nachher mal vor. Ich finde
ja, lies sie doch direkt einfach gerne mal vor, wenn wir schon mal dabei sind. Das ist doch super, das ist total schön, dass
also
wir direkt so organisch drauf kommen.
Genau, also ich habe wahnsinnig viele, das Bild hast du ja auch gerade gepostet, wahnsinnig viele Posts in diesem Roman. Ich habe mich echt erinnert gefühlt an mein Studium und an diese ausufernden Post-its, die überall in so Romanen klebten. Das ist wirklich sehr schwierig, da sich auf ein, zwei Zitate zu begrenzen, weil man hat wirklich in diesem Roman das Gefühl, jeder zweite Satz ist irgendwie zitierwürdig. Das habe ich dir ja auch gerade schon im Vorgespräch gesagt.
Total.
Also man hat auf jeder zweiten Seite das Gefühl, ah ja, das muss ich unbedingt behalten, das darf ich nicht vergessen und das muss Teil auch dessen sein, wenn man über dieses Buch spricht. Deshalb, genau, es gibt wahrscheinlich keine eine repräsentative Stelle.
Ich glaube auch nicht. Und ich, also dieses Bild, wie du jetzt auch da gerade in diesem Buch blätterst mit diesen ganz vielen bunten gelben und roten Post-its drin, das ist fantastisch. Also, aber ich kann das bestätigen, muss ich wirklich sagen, dass einfach da sehr viel drin steckt. Gerade auch für jemanden, der halt Form liebt. So, wo man denkt, das möchte ich gerne behalten, ich möchte gerne diese Idee bei Gelegenheit mal klauen oder versuchen, was ich damit machen könnte oder so. Also ja, aber da reden wir gleich auch nochmal drüber. Dann, genau, lies doch erstmal kurz vor, was du uns mitgebracht hast.
Genau, also Anna hat gerade ein Messer genommen und mich, also das ich, im Supermarkt niedergestochen. Schlaf gut, kleiner Schatz. Wendet sich von der Leiche ab. Guten Tag, ihr alle. Mein Name ist Anna und ich bin ein Messer. Was für kleine Wichte ihr doch seid, angemalte Königinnen, eitle Blumen. Warum streut ihr Zucker auf die eingelegten Spinnen, wessen tödliches Netz hält euch gefangen? Narren. Jeder von euch wetzt ein Messer, das ihn töten wird. Die Zeit wird kommen, da ihr mich anbetteln werdet, euch zu helfen, diese giftigen Kröten zu verfluchen, die ihr Haushalt, Mutterschaft, Kaffee und Kuchen oder Liebe nennt. Schlitzt es auf. Ist das klar? Was die Bibel angeht, so sagt Jesus in Kapitelchen, im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 21, wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und jetzt frage ich nur, was weiß Jesus eigentlich darüber? Und was weiß Johannes eigentlich darüber? Meine Erfahrung ist es jedenfalls nicht, dass große Freude Schmerzen ausschließen würde. Nein, das eine schließt das andere nicht aus. Aber das ist in jedem Fall etwas, das wir einander in den letzten beinahe 2000 Jahren erzählt haben. Ja, und so weiter. Ich glaube, das reicht erstmal.
Sehr, sehr schöne Stelle. Auch dem, was weiß Jesus eigentlich darüber? Das ist auch herrlich.
Ja, genau. Und das ist halt so, gegen Ende hin wird halt immer mehr so dieser Mythos der Glücklichen, weil letztendlich geht es ja einfach darum. Also Anna gebiert.
Gebiert, ja.
Gebiert, genau, Anna gebiert und empfindet halt nicht direkt Freude oder Erleichterung oder Liebe, was eigentlich auch total normal ist, aber halt nicht als normal gilt. Und sie fragt sich halt, woher dieser Mythos kommt. dass man halt im Moment der Geburt, dass es wie so eine Art Erlösung ist, in dem Moment, wo das Kind da ist, als Erlösung für all das, was davor geschehen ist, die Schmerzen unter der Geburt, dass es in dem Moment sozusagen vorbei ist. Und es gibt dann auch noch eine spätere Stelle, wo sie sich auch fragt, was war die Funktion dieser Geschichte? Also was ist die Funktion dessen, dass wir uns das so erzählen? Ich könnte die gerade noch mal dazu vorlesen.
Bitte, bitte.
Also es geht um diese Geschichte, genau, in der erzählt wird, dass der Augenblick, in dem das Kind den Körper der Mutter verlässt, der glücklichste in ihrem Leben ist. Seit der Ankunft des Kindes habe ich gegen diese Geschichte angekämpft. Ich will, dass diese Geschichte zugibt, dass sie eine Lüge ist. Und danach will ich von dieser Geschichte gesegnet werden. Ich habe diese Geschichte Schritt für Schritt als Fiktion erkannt. Die Geschichte über die glückliche Mutter. Und das hat mich zu der Frage geführt, warum war diese Geschichte notwendig? Müttern wurde eine Geschichte gegeben, an die sie sich halten können, eine feste Form für ihre Erfahrung. Aber es ist auch eine Geschichte, die dem Gemeinwohl dient. Es ist eine Geschichte, die Teil einer größeren Erzählung ist, nämlich, dass die Frau geschaffen ist, um Kinder zu erschaffen. Dass es der größte Wunsch jeder Frau ist, Kinder zu bekommen und dass es dieser Akt ist, der ihr in erster Linie Wert in den Augen der Gesellschaft verleiht. Nicht glücklich zu werden im Augenblick der Geburt bedeutet nach dieser Logik als Bürger der Gesellschaft zu versagen, seine Aufgabe nicht erfüllen zu können, seine Position und Identität zu verlieren. Im selben Augenblick, in dem die Mutterschaft beginnt, wird einem die Rolle als Mutter weggenommen, weil ihr Glück das ist, was sie definiert. Mit dieser Geschichte und der ihr innewohnenden großen Angst davor, nicht das Richtige zu fühlen, hat man die weiblichen Bürger der Gesellschaft und ihre Leben sehr leicht kontrollieren können. Und man ist an einer solchen Kontrolle der Bevölkerung interessiert, Entschuldigung, und ist man an einer solchen Kontrolle der Bevölkerung interessiert, muss man die Erfahrung der Ankunft des Kindes natürlich als Glück inszenieren. Aber es war kein Glück. Ich glaubte der Geschichte. Ich trat ein. Ich hatte die Erwartung, dem Glück zu begegnen, aber der ganze Raum bestand aus Schmerz, war aus ihm geschaffen. Ich blutete weg, ich verschwand. Ich nannte dieses Verschwinden Anna.
Ich nannte dieses Verschwinden Anna, ist ein unglaublicher Satz. Also das ist auch das, was für mich, also es ist eine gut ausgesuchte Stelle insofern, als dass man jetzt glauben könnte, wenn du einen Satz vorher aufgehört hättest, könnte man sagen, okay, der Text als solches ist zu diskursiv gedacht oder zu sehr im Explaining-Modus. Also ne, so ein bisschen so ein Gefühl von auseinander. Das kenne ich aber auch von mir selber, dass ich immer denke, ja, ich muss mir alles total genau erklären und ich muss mir eine Situation ganz genau erklären. Und ne, da haben wir wieder dieses Ding mit dem Ordnungsdrang, um es zu verstehen, dass es weniger Angst macht oder so. Aber das dann halt wieder zu drehen und diesem Verschwinden einen Namen zu geben und eine Form zu geben, macht es halt literarisch. Also holt es weg aus diesem rein diskursiven, aus dieser rein diskursiven Idee.
Das waren jetzt tatsächlich auch zwei Stellen aus dem eher aus dem zweiten Teil des Buches und ich finde, der wird auch zunehmend nach Ende hin diskursiver. Also anfangs ist er noch situativer, also erzählt noch mehr auch Szenen zwischen Anna und Axel. Axel ist ihr Partner, über den sprechen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen.
Ja, auch wollte ich nämlich gerade sagen, wir müssen auf jeden Fall auch über die das ist auch super spannend, wie sozusagen sich die Beziehung von Anna und Axel auch ändert im Verlaufe des Romans, ja. Aber genau, sag erstmal weiter.
Nee, genau, und ich empfinde auch tatsächlich, dass das Diskursive extrem überhand nimmt im zweiten Teil. Aber irgendwie stört es mich nicht, weil es einfach doch immer wieder auch neue Gedanken sind, die dann geäußert werden. Und es geht auch immer wieder um das Verhältnis zum Schreiben und zum Buch und so weiter. Ja, es stecken einfach wahnsinnig viele Aspekte da drin.
Es steckt super viel da drin. Also, wo ich mich jetzt auch wieder, also wir erwähnen jetzt immer wieder dieses Interview, aber sie sagt da einfach sehr viele Dinge, die einem schon Zugang zu diesem Buch überhaupt total, also die einem den Zugang zu diesem Buch auch erleichtern, weil sie zum Beispiel auch sagt, dass sie in ihrer Arbeit grundsätzlich herausfinden will, was ein Buch kann. Also was kann ein Buch? Was kann man mit einem Buch machen? Und sie sagt auch ganz explizit, what a book can do und nicht what a writer can do. So, also diese Form des Buches, und dann sehe ich halt direkt dieses Buch als solches vor mir, ne? Sozusagen so hier, ich habe hier diese zwei Pappdeckel und dazwischen die, was weiß ich, wie viel sind das, 400 Seiten oder das 450 Seiten. Sehr harmlos aussehendes Ding, ja, so ganz viel Papier. Was kann das? Und dass wir es so gewohnt sind, was es tut, ja, dass wir es oft auch so ein bisschen fast als was ganz Harmloses zur Hand nehmen. Und dann schlägst du es aber auf und es haut dir wirklich eigentlich alles um die Ohren. Und es macht Krach. So, also so richtig, es hat richtig, richtig Wumms. Und das, was du gerade beschreibst, eben auch so dieses zunehmend diskursive und was das so viel drinsteckt. Also sie ist da wirklich auch nicht nur, dass sie sozusagen Mutterschaft dekonstruiert oder den Mythos der Mutterschaft, sondern eben auch den Mythos der Literatur über Mutterschaft. Also es ist auch so ein Meta-Ding, wie es dann halt funktioniert. Es ist unglaublich.
Ja, das ist total spannend, was du sagst. Also genau, tatsächlich, das fand ich auch in diesem Interview, das ist mir auch irgendwie in Erinnerung geblieben. Für sie, also sie meint, ne, die Gegenstände, die uns umgeben, überleben uns. Und die Gegenstände, Objekte, das fiel mir dann auch erst auf, als ich es dann jetzt für unser Gespräch nochmal gelesen habe, wie man könnte sagen, materialistisch, aber im positiven Sinne, diese Wahrnehmung auch ist. Ne? Also die Vorstellung davon, dass auch dass sie irgendwie mit Textilien auch, also zu Textilien eine besondere Beziehung hat, die ihr Partner zum Beispiel nicht so stark hat, aber dass das auch eine Wertigkeit hat, weil tendenziell werden ja all diese Dinge, die mit Objekten, Haushalt, Ordnung zu tun haben, nicht so, als nicht so wertvoll angesehen, weil es halt einfach alles, und da spielt ja auch der Titel meiner Arbeit so ein bisschen drauf an, weil das halt alles Arbeit ist, die einfach nicht entlohnt wird und dementsprechend auch einfach nicht von hohem gesellschaftlichen Wert ist. Und dass sie eben diesen Dingen, also diesen vermeintlich wertlosen Objekten, zum Teil auch sehr wertvollen Objekten, irgendwie einen Raum gibt in diesem, innerhalb dieses Dings des Buches. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sie es Buch nennt. Jetzt
Ja,
gerade, weil es hier um das Objekt geht.
weil es das Ding ist. Ja, total. Das macht total Sinn. Ich finde es einfach auch, also auch was du jetzt gerade vorgelesen hast, und das sind ja alles so Begriffe, mit denen können wir ja heutzutage sehr gut umgehen, sagen, das sind alles patriarchale Strukturen und eine patriarchale Erfindung, dieses Bild der Mutter. Und bei ihr kommen dann halt so das Patriarchat und der Kapitalismus zusammen, weil sie ja auch eben viel drüber spricht. Ihr anderer Roman, den ich leider noch nicht gelesen habe, aber was werde ich jetzt tun, heißt ja Die Angestellten, ne? Also da geht es auch um Arbeit, und sie erzählt eben auch, dass sie das halt total interessiert, was für ein Konstrukt Arbeit eigentlich ist. Und dass das völlig absurd ist. Also eigentlich die Logik der Arbeit ist eine total absurde, sagt sie an einer Stelle. Und eben auch die Logik des Entlohnens. Und all das, was sie aufzählt, das, was wir heutzutage so ganz lax Care-Arbeit nennen, eben nicht nur nicht entlohnt wird, sondern also der Lohn und der Wert sind dann auch zwei verschiedene Begriffe, die ja oft in diesem Kapitalismus gar nicht zusammengebracht werden, weil sie ja auch nicht nur was Monetäres haben, sondern auch was Ideelles, also einen ideellen Wert, der eigentlich gar nicht stattfindet. Und also ich verstricke mich gerade in so einem Selbstgespräch auch wieder, weil man eben je länger und mehr man eintaucht, merkt, wie viel da eigentlich an Gedanken schon reingeflossen ist, was sie in diesem Buch macht. Und das macht die Leistung nur immer größer. Man denkt so, wow.
Das ist total super, dass du das ansprichst, weil das ist für mich tatsächlich auch mit so das Überzeugendste an dem Roman, dass eben halt sozusagen diese Ökonomie halt irgendwie so intelligent eingeflochten ist, ne? Also das ist auch immer wieder diese Gespräche oder sind es Selbstgespräche mit dem, nee, es sind echte Gespräche, glaube ich, ne? Über den Wert des Buches auch zum Teil geführt werden. Also ne, für wie viel Geld kann ich dieses Buch eigentlich verkaufen? Kann ich dafür einen hohen Vorschuss verlangen und so weiter? Weil Anna hat überhaupt, oder nee, an der Stelle ist es dann die Ich-Erzählerin, ich komme auch schon durcheinander, überhaupt kein Geld. So, sie muss irgendwie Steuern vorauszahlen und es spielt halt auch immer wieder eine Rolle, ja auch wo sie wohnt. Also weil sie zieht nämlich als das Baby 6 Monate oder so alt ist, ziehen sie von Kopenhagen nach Stockholm. Und das fand ich auch irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Irgendwie diese Klassen, also Klassenunterschiede scheinbar, die sich in der Kleidung widerspiegeln in Stockholm und in Kopenhagen. Irgendwie, es gibt so eine Stelle, wo sie sagt, ja, hier in Stockholm kommen wir jetzt nicht mehr mit diesem lottrigen Burning-Style weiter, sondern wir müssen irgendwie schicke Anzughosen von der und der Marke und so weiter tragen. Und sie kann sich dem ja auch nicht entziehen. Also sie entwickelt dann ja auch so eine Art Shopping-Sucht, könnte man fast sagen, was auch nochmal ein sehr spannender Aspekt ist, weil eben dieser Aspekt Klasse im Bereich Elternschaft ja auch einfach irgendwie, wie soll ich sagen, also der schwingt ja auch immer so mit, ne? Also kann man sich, oder es gibt auch an einer Stelle so die Frage, kann ich mir das Kind leisten? Kann ich, oder was kostet mich das Kind? Und das wird immer wieder auch so, also so, damit wird auch immer wieder irgendwie so gespielt. Und ich finde es auch super. Ich habe auch das Gefühl, jetzt werden meine Gedanken gerade so ein bisschen wirr, aber ich finde es super, dass du die Angestellten auch erwähnt hast, weil tatsächlich erzählt sie in dem Interview, dass sie nach der Geburt ihres Kindes, also Olga Raven ist selbst auch Mutter, und nach der Geburt ihres Kindes hat sie die Angestellten geschrieben, nachdem sie zurückgekehrt ist an ihren Arbeitsplatz. Und das fand ich irgendwie eine spannende Hintergrundgeschichte, weil ich mich da sehr stark erinnert gefühlt habe an mein Gefühl. Ich bin auch irgendwie, glaube ich, als mein Kind 10 Monate alt war, so in so einen Bürojob zurückgekehrt. Und ich weiß noch, wie absurd dieses Gefühl war. Ich bin jetzt gerade so aus dieser Babyzeit, wo irgendwie man ja schon einfach so einem kleinen Kind dabei zusieht, wie es halt irgendwie so nach und nach auch alle Sinne entwickelt. Man versucht irgendwie auch nach Möglichkeit Zeit im Grünen zu verbringen und irgendwie so eine ganzheitliche Erfahrung zu bieten. So auch wieder typisch, man möchte alles natürlich bestens machen, aber genau, also man hat auf jeden Fall sehr stark irgendwie interagiert mit einem Wesen, das gerade dabei ist, die Welt zu erkunden. Und dann kehrt man zurück in so einen Bürojob und das ist alles plötzlich, also es ist so absurd, so man, was macht man da eigentlich? Man guckt auf den Bildschirm, man hat eigentlich einfach nur wahnsinnig viel Bildschirmzeit und man tippt die ganze Zeit. So andere Teile des Körpers brauchst du eigentlich gar nicht. Du bist einfach wie so eine Maschine. Und diese Absurdität dieser unterschiedlichen Welten und wie die dann so aufeinander prallen, das, also so habe ich Olga Raven verstanden, das hat sie so ein bisschen in diesem Roman Die Angestellten irgendwie auch versucht zu verarbeiten. Und dann hat sie erst danach meine Arbeit geschrieben. Also
Es wär jetzt interessant, also hast du die Angestellten gelesen?
Nee, ich habe es jetzt tatsächlich hier und endlich mal ein bisschen reingeschaut, aber ich kann noch nicht so im Detail viel dazu sagen.
Weil es wäre interessant, ich habe es auch nicht gelesen eben, sondern auch nur hier meine Arbeit und dann halt so alles, was man so online finden kann. Es wäre interessant, dass sozusagen, ich bin ja auch Komparatistin sozusagen von meiner vom Hintergrund her. Man kann jetzt nicht zwei Werke der gleichen Autorin in komparatistischen Maßgaben irgendwie lesen, aber zu denken, okay, meine Arbeit ist sozusagen, also der Roman meine Arbeit oder das Buch meine Arbeit ist eigentlich so die nächste Etappe. Das ist sozusagen die Verbindung und das Verschmelzen des Aspekts, aus dem sie kam, als sie das erste Buch geschrieben hat, plus dem Inhalt des ersten Buches. Und ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt, als ich ihr zugehört habe an Saisonarbeit von Heike Geißler, weil also all diese Literatur über die Absurdität von Arbeit, und sie sagt das, also Olga Raven setzt das in einem ganz prägnanten Satz eigentlich auf einen Punkt, wo ich denke, ja, alles ist darüber gesetzt, so, ja, du bist auf einmal verantwortlich für etwas, was sterben kann. Ein Kind. Ja, so. Und alles andere muss da natürlich völlig absurd erscheinen. Und ja, ich weiß auch nicht, warum mir der Satz so hängen geblieben ist, weil ich dachte, ja, das ist eigentlich in a nutshell und wie du auch vorhin schon gesagt hast, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Und trotzdem sagt sie auf 450 Seiten noch sehr, sehr viel. Wir haben ja gerade schon Axel mal angerissen. Und ich finde das aber auch, also eben auch eine sehr interessante Sache, weil ne, zu so Elternschaft gehören ja in der Regel zwei oder in den meisten Fällen. Womit haben wir es hier zu tun in dieser Beziehung zwischen Anna und Axel?
Also erstmal finde ich es interessant, dass es eine vielleicht nach aktuellen Maßstäben, ich weiß nicht, ob man sagen maximal, ob man sagen kann maximal, aber es ist vielleicht schon eine Beziehung, die sehr stark auf Gleichberechtigung, also sehr stark um Gleichberechtigung bemüht ist, um diesen schwierigen Satz abzuschließen.
Es gibt eine schöne Szene, die das vielleicht auf den Punkt bringt, wo Anna ist noch im Krankenhaus und schläft und in der Zwischenzeit, und das erzählt Axel ihr hinterher, lässt er sich von der Krankenschwester zeigen, wie man eine Windel wechselt, und er erzählt ihr das dann ganz stolz, als sie wach wird, und sie sagt dann auch so, sie kann nicht anders als innerlich ein bisschen lachen, weil es wäre so ein bisschen so, als wäre, und wechselt dann so fast quasi blind mit einer Hand die Windel und reflektiert dann darüber, dass das sowas ist, was, wo sie das Gefühl hat, so inhärent in ihr drin, weil ihr ganzes Leben lang, wie viele Puppen haben in ihrem Leben Windeln gewechselt bekommen und so weiter. Und ja, also er ist ganz stolz und sie will eigentlich auch stolz auf ihn sein. Aber sie so, ja, whatever, ne? So Windel.
Voll. Und dann gibt es aber immer wieder Stellen, und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen das, ich sag mal, Mutige an dem Buch, dass es auch immer wieder Stellen gibt, die das so ein bisschen, die ja eigentlich so sozusagen fast die Gleichberechtigung ein bisschen in Frage stellen. Weil es gibt dann ja so, und das ist was, was ich bei vielen Paaren beobachte, inklusive bei mir selbst, also bei uns, wenn man von diesem vielleicht illusorischen Prinzip ausgeht, man teilt sich das, dann löst das vielleicht einige oder ansatzweise einige der Probleme, die die Generation vor uns hatten. Ne? Also ich sag mal, Großmütter und Mütter staunen ja heutzutage oft darüber, wie viel die Männer machen, um ne, mal so in ihren Worten so ein bisschen zu bleiben. Trotzdem kommen aber sozusagen neue Herausforderungen durch diesen Anspruch der Gleichberechtigung hinzu. Und das ist nämlich oft ein wahnsinnig intensives Diskutieren und Sprechen, was auch wichtig ist, weil es dieses Aushandeln einfach oder Verhandeln darüber, wer hat jetzt wie viel Zeit für sich oder wer hat wie viel Zeit mit dem Kind, einfach dazugehören. Und was bei Anna und Axel halt vor allem anfangs der Fall ist, ist, dass sie fast so ein bisschen konkurrieren darum, wer jetzt mehr Zeit mit dem Kind verbringen darf. Und das finde ich halt irgendwie spannend. Also das ist für mich irgendwie nochmal so ein Aspekt, den ich einfach, glaube ich, in der Literatur bisher eigentlich noch nicht gelesen habe, dass eigentlich ja Axel möchte ja sozusagen Anna alles abnehmen. Ist natürlich auch immer so problematisch die Frage, warum wird es ihr jetzt abgenommen? Also warum wird davon ausgegangen, dass es eigentlich ihre Aufgabe ist? Ne? Aber er möchte sie sozusagen er möchte sie entlasten, in Anführungszeichen, er möchte ihr es abnehmen, und dementsprechend möchte er auch, dass das Kind möglichst früh Brei bekommt, damit sie nicht mehr so viel stillen muss. Und Anna hat halt irgendwie diese krasse körperliche Erfahrung des Stillens, die ja auch immer wieder sehr plastisch irgendwie erzählt wird, und sie erzählt auch nur von diesem Milchfluss und wie sozusagen ihr Körper danach, sie sagt an einer Stelle, diese Liebe zum Kind ist wie ein Hunger, sie möchte sozusagen eigentlich stillen, wobei das Möchten ist auch schon wieder relativ, es ist, als wäre sie fast schon geradezu besessen davon, und dann fangen halt Streits an, weil er sozusagen sagt, hey, wir haben das doch irgendwie anders ausgemacht, oder warum glaubst du, du hast mehr Anspruch auf das Kind, nur weil du die Mutter bist? Also er hat eigentlich sozusagen gerade diesen Gleichberechtigungsdiskurs, und sie so, gib mir jetzt das Kind. Also so nicht Wort für Wort, aber so empfinde ich das. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend, weil das ja eigentlich ein bisschen gegen den Diskurs fast geht. So. Und sie betont halt auch immer wieder so die Unterschiede zwischen der Vatererfahrung und der Muttererfahrung, und die Unterschiede schon auch zwischen Mann und Frau, muss man ja irgendwie so sagen. Hinterher, als das Kind älter ist, finde ich, dreht sich das wieder um. Da ist wieder, okay, nee, nimm du jetzt, nee, du jetzt, nein, ich bin jetzt weg und so. Aber halt so in dieser frühen Babyzeit ist es fast eher so ein Kampf darum, wer darf jetzt mehr Zeit mit diesem Kind verbringen. Und ich reiße mich eigentlich gerade darum und möchte es eigentlich gar nicht abgeben. Und das haben beide. Und das finde ich irgendwie spannend.
Es ist ja auch spannend, also ich weiß es gar nicht, ich glaube, das wird jetzt weil wir ja nur von Anna bzw. dem Ich irgendwie hören und nicht eben aus Axels Kopf uns ein Bild machen können, ob es von ihm kommt, aus einem genuinen, ich will jetzt Zeit mit meinem Kind verbringen, sondern ich will das, weil ich glaube, ich muss das, weil die Gleichberechtigung und so, ne? Das ist, und was mir gerade einfällt, als du sagtest, abnehmen, man kann das jetzt nicht sehen, weil wir ja kein Video haben, also ich kann dich sehen, dass du Airquotes gemacht hast, ist mir auch eingefallen, das ist ja eigentlich auch eine total spannende Geschichte, zu sagen, okay, es gibt jetzt, wie du schon sagst, unsere Mütter und Großmütter sind also die stauen Bauklötze, was Väter heutzutage alles machen, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig haben wir als Generation, in der das zum ersten Mal so stattfinden kann, keine Vorbilder in der Hinsicht, weil unsere Väter und Großväter das natürlich in den wenigsten Fällen geleistet haben. Das heißt, wir haben eigentlich auch noch keine Sprache für dieses neue System. Und das heißt, wir müssen uns mit einem neuen System bei der alten Sprache bedienen. Und die aber gleichzeitig brechen, indem wir Airquotes benutzen oder schon gleich das sozusagen diskursiv brechen. Wir sagen, ja, warum muss man ihr das eigentlich abnehmen? Also du musst sozusagen schon so ein Metagebilde an Sprache bauen, die dieses System gleich, also die sozusagen das alte und das neue System voneinander unterscheidet. Und ich frage mich jetzt gerade, weil du ja auch, als wir drüber sprachen, über was für ein Buch du sprechen möchtest oder über welche Autorin, und du hast relativ schnell dieses Buch genannt und mir aber auch direkt erzählt, du möchtest gerne auch über Autofiktion, über das eigene Schreiben sprechen, weil du hast dir dieses Buch auch, also das hast du ja vorhin noch eingangs schon gesagt, weil du selber schon so eine vage Idee hattest, dass du gerne über Mutterschaft schreiben möchtest. Wie siehst du sozusagen A, deine Aufgabe als Schriftstellerin, da jetzt sozusagen sprachlich mal einen Schritt weiter zu gehen oder zu versuchen, einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, okay, wir haben dieses neue System, aber wir haben noch keine neue Sprache dafür. Und siehst du, dass Olga Raven da schon Bemühungen gemacht hat? Oder, und genau, also was sind da deine Gedanken zu? Als Schreiberin jetzt, als schreibende Mutter, als Autorin, die sich mit dem Thema beschäftigt?
Also definitiv, ich muss einmal ganz kurz nochmal ausholen und dann denke nämlich gerade nochmal wieder an das Interview mit Olga Raven, weil sie ja sagt...
Dieses Interview wird nach diesem Podcast ungefähr 1000 Views mehr kriegen.
Sehr gut, ich hoffe.
Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde das nur so lustig, dass wir immer wieder auf dieses Interview kommen. Es ist wirklich auch, es ist eine halbe Stunde und man könnte es genau wie der Roman. Man kann es irgendwie 50 Mal gucken und findet immer wieder noch was Neues. Außerdem, sie wohnt sehr schön offensichtlich, muss man echt auch sagen. Es ist wirklich auch eine sehr hübsche Wohnung. Entschuldige, bitte weiter.
Ja. Genau, also sie sagt ja, genau, ihr fehlte der Kanon, an dem sie sich abarbeiten kann, oder sie sagt, glaube ich, literarische Positionen, mit denen sie sozusagen in Bezug, in Dialog kommen kann durch ihr eigenes Schreiben. Und das fand ich eigentlich eine total tolle Herangehensweise an das Thema, weil, wie gesagt, ich hatte ja das Gefühl, ich fange an, dieses Buch zu lesen, und ich habe immer so eine Startszene von meinem eigenen Buch oder von meinem eigenen Schreiben über Mutterschaft im Kopf, die im Geburtsvorbereitungskurs beginnt. Und witzigerweise ist ja eine der ersten Szenen in meiner Arbeit eine Beschreibung des Geburtsvorbereitungskurses. So, und ich glaube, das hat auch nochmal hinzugefügt, dass ich, also dazu geführt, dass ich dachte, ich brauche gar nichts mehr schreiben, sozusagen. Ne? Also so eine Art fast, das ist so perfekt, dass ich da nichts mehr sozusagen hinzufügen kann. Aber eigentlich ist ja diese Poetik von Olga Raven, postuliert ja eigentlich das Gegenteil. Also in dem Moment, wo sozusagen jemand Pionierarbeit geleistet hat in einem bestimmten Gebiet, beginnt die Arbeit eigentlich erst. Und das ist halt auch komplett konträr zu der Auffassung, dass Mutterschaft ebenso wie vielleicht postmigrantische Themen und so weiter so eine Art Trendwelle sind, die jetzt irgendwie mal hoch war und jetzt so langsam wieder abebbt. Das ist ja so ein bisschen das Gefühl, das einem manchmal vermittelt wird. Genauso ist es mit dem Thema Mutterschaft so, ach ja, das war doch jetzt vor 2 Jahren en vogue. So, nee, das Ziel ist, um noch einmal diskursiv zu sprechen, das Ziel ist ja einfach, das als grundlegende menschliche und mit Betonung auf menschliche Erfahrung zu etablieren. Also das heißt, ich glaube, eine Sache hat mir schon vor vielen Jahren die Augen geöffnet. Ich habe so eine Anthologie der Poetin gelesen, von der habe ich dir gar nicht erzählt im Vorfeld, aber vielleicht können wir die im Nachhinein verlinken.
Bitte, unbedingt.
Genau, und da geht es um das Thema Autorenschaft oder Autorinnenschaft und Elternschaft. Und ich glaube, es ist, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube,
So einmal den Titel vielleicht kurz nennen.
Also es ist tatsächlich eine Zeitschrift.
Ah, es ist eine Zeitschrift, okay, die Poetin Nummer 25.
Also es ist ein Literaturmagazin, das es mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und genau, Autorschaft und Elternschaft ist sozusagen das Programm. Und ich meine, dass es entweder Kerstin Preiwus oder Dagmara Kraus war, die anfangs sagt, hey, der Tod ist ein so intensiv behandeltes Thema in der Literatur. Es gibt unendlich viel Literatur, die sich mit dem Tod oder mit dem Sterben beschäftigt. Und die Geburt ist dagegen ein eigentlich fast komplett unterrepräsentiertes Thema. Das ist ja verblüffend. Warum ist das so? Und
Patriarchat. Die Antwort auf alles in der Regel.
Genau, und es ist so spannend. Ich wollte eigentlich auf einen anderen Punkt zu sprechen.
Macht nichts. Wir haben
Pionierarbeit.
Pionierarbeit, genau.
Genau, und ich finde es spannend, wenn das sozusagen, wenn man sagt, okay, sie hat jetzt sozusagen die Grundfesten gelegt und ab hier beginnt eigentlich erst unser literarischer Diskurs. Und ab hier beginnen überhaupt erst all die Facetten, die sie wie so ein Fächer aufgemacht hat, zu sehen. Und hier kann jeder jetzt sozusagen seinen also es muss auch nicht sein, ne? Es kann auch ein ganz anderer vielleicht ist es für andere Menschen auch Anke Stelling, die diesen Fächer aufgemacht hat.
Klar.
Oder jemand ganz anderes. Aber genau, ich würde auf jeden Fall sagen, für mich ist Olga Raven auf jeden Fall jetzt so Punkt 1 meines persönlichen Kanons, was das Thema Mutterschaft angeht. Und es ist aber irgendwie auch erleichternd, dass jemand das gemacht hat. Und von hier aus kann ich jetzt sozusagen weitergehen.
Es ist total interessant, was du sagst. Ich hatte vor ein paar Jahren mal so ein Erlebnis, also völlig anders, aber im Prinzip ganz ähnlich. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Angst, Essen, Seele auf erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe. So, der lief bei Arte und ich dachte, ah, den wollte ich doch schon immer mal sehen. Und dann habe ich den gesehen und danach hatte ich genau, also Rainer Werner Fassbinder, Angst, Essen, Seele auf. Und danach hatte ich genau das gleiche Gefühl, was du beschreibst über Olga Raven Mutterschaft oder ne, schreiben wir Mutterschaft. Also, was soll ich noch über Rassismus sagen? So, also, weil das ja natürlich ein Thema ist, was mich immer beschäftigt. Also dieser inhärentes Gefühl von Ausgrenzung, ausgegrenzt werden, Machtstruktur, Deutungshoheit, Liebe und Verbindung innerhalb von Menschen, die erstmal ad hoc eine Gesellschaft nicht für verbindungswert hält. In dem Film ist alles drin. Alles. Ich muss nichts mehr dazu sagen. Und ich weiß, dass mich das wochenlang echt deprimiert hat. Und dann habe ich aber auch gedacht, wie schön. Gleichzeitig auch wieder deprimierend, weil ich glaube, der Film ist von 1977, also das heißt, er ist sogar ein Jahr älter als ich, also vielleicht ist er auch noch älter. Und dass ich dann denke, ja gut, aber wo sind wir diskursiv? So, wir nehmen heute am 19. Februar auf, das ist heute jährt sich zum 5. Mal der Anschlag von Hanau, also jetzt sind wir wo völlig anders, wir drehen auch gleich wieder, aber wie du sagst, also Themen, ich finde, was du gerade gesagt hast, sehr schön zu sagen, jemand beginnt die Pionierarbeit, sodass wir am Ende den Diskurs erweitern, dass all diese Themen, egal ob es jetzt eben das, was wir in der quote-unquote postmigrantischen Literatur, in der Mutterliteratur, in der Klimaliteratur, die jetzt gerade im Moment Trend ist, irgendwie beschäftigt, als inhärent menschliche Aspekte und Facetten menschlichen Daseins haben und akzeptieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ist dir dann oft auch der Diskurs zu langsam und zu repetitiv, weil man oft dann eben liest, auch in Besprechungen, in Interviews, auch wenn es dann eben wieder ja, also diese Fragen, die ihr als schreibende Mütter oft bekommt, wie machen sie das eigentlich? So, und du dann denkst, können wir jetzt mal ein bisschen über die Literatur reden, so wie sie das hier gerade macht beispielsweise, und dass ich mich dann manchmal frage, was soll man noch alles machen, wenn es diese ganzen Titel, Filme, Geschichten doch gibt, und also das ist auch wieder, ne, schön, dass wir drauf zurückkommen, es ist Arbeit, es ist sehr harte Arbeit, diesen Diskurs irgendwie immer wieder fortzuführen, mein Gefühl, so ein bisschen Sisyphus-Arbeit auch. Hast du das Gefühl auch?
Absolut. Also ich meine, es ist ja auch immer so, wo steht der Diskurs und über wen spricht man eigentlich auch? Also ich sage mal jetzt so, ne, in dieser vielleicht Literaturbubble könnte man meinen, ach ja, das Thema Mutterschaft oder Kerbel ist schon wieder durch. Und an anderen Stellen der Gesellschaft hat es noch nicht mal angefangen. Also deshalb, ich glaube, ich habe immer total auch Schwierigkeiten, einen Diskurs sozusagen zu greifen, weil ich ja auch nicht sozusagen auf das, was in meinem diskursiven Rahmen schon stattgefunden hat, irgendwie jetzt sagen, dass das jetzt auch bei anderen schon stattgefunden hat. Deshalb ist das ja auch immer total, auch und gerade in Zeiten der sozialen Medien, einfach super schwer zu greifen. Ja,
Guter Aspekt.
auf welcher Höhe des Diskurses wir jetzt uns eigentlich gerade befinden. Genau, du hast irgendwie jetzt super viele spannende Themen angesprochen. Also ja, ich kenne dieses Gefühl, dass man darauf angesprochen wird und habe, glaube ich, so in den letzten Jahren, auch als ich häufiger aus meinem Roman noch unveröffentlicht gelesen habe, oft auch im Vorfeld direkt gesagt, ich möchte da nicht drüber sprechen, sozusagen über die Mutterschaft, also weil ich das als irgendwie was Privates empfunden habe. Und ich glaube, das hatte auch so ein bisschen damit zu tun. Ich meine, ich bin jetzt so Jahrgang 88, also vielleicht so eine Generation, ja, was für eine Generation bin ich eigentlich, ich weiß
Ich
gar nicht.
glaube, du
Ist
bist
auch
so
egal.
noch schon Millennial.
Bin ich schon Millennial?
Ich
Ja,
weiß
genau.
es aber auch nicht so genau.
Ja, genau, ich kann damit auch immer nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ist auch egal.
Ich
Auf jeden
auch
Fall, ich
nicht.
meine, ich habe noch erlebt, wie, oder was heißt, ich habe noch erlebt, ich bin Zeugin dessen gewesen, wie halt auch Kinder, Erziehung, vielen Müttern aus der Generation vor mir, sozusagen auch den Gang in die Berufswelt sehr erschwert hat, die Karriere erschwert hat. Und es ist ja immer noch, also nur diese K-Frage, von der man auch sagen könnte, oh, die ist jetzt im Diskurs echt viel durchgespielt, Kind oder Karriere. Gleichzeitig ist sie immer noch eine Realität in sehr vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Und ich glaube, all diese Dinge, und das war vor allem der Zeitpunkt, als ich meinen Roman schon geschrieben habe, und ich habe meinen Roman hauptsächlich geschrieben im ersten Babyjahr meiner Tochter, was auch sehr interessante Bedingungen waren. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber,
Ja.
so Produktionsbedingungen. Aber genau, und solange ich daran geschrieben habe, aber noch nicht wusste, dass er sicher ein Roman wird, also veröffentlicht wird, habe ich, glaube ich, das Bedürfnis empfunden, die eigene Mutterschaft eher zu verschweigen oder still zu machen oder unsichtbar zu machen, weil eben da immer noch diese Angst mitschwingt. Jetzt, wo ich Mutter bin, ist es mir verwehrt, sozusagen so einen
Interessant.
gewissen Schritt in irgendeinen Betrieb oder so zu bekommen, was vielleicht nicht mehr unbedingt stimmt, aber diese Angst ist schon noch da. Und ich glaube, erst in dem Moment, wo ich dann irgendwie sicher wusste, okay, das Buch wird jetzt veröffentlicht, ich habe einen Verlagsvertrag und so weiter, habe ich mich da irgendwie so ein bisschen entspannt und habe auch gemerkt, krass, was ich da eigentlich irgendwie auch geleistet habe. Und da löste so diese Scham darüber irgendwie so ein bisschen auch, wurde so ein bisschen abgelöst von auch so einem gewissen Stolz. Und keine Ahnung, also ich habe auf jeden Fall auch irgendwie auch schon schwanger auf Lesungen gesessen und das ist auch ein absurdes Gefühl, so, weil dann, keine Ahnung, alle sehen es, aber niemand spricht darüber. Genau, und ich glaube, mittlerweile bin ich an so einem Punkt, denke ich, warum sollte ich das unsichtbar machen? Vielleicht ist das Teil des Problems, dass ich das unsichtbar machen möchte.
Jetzt habe ich auch tausend Gedanken im Kopf, aber ich finde, auf Produktionsbedingungen ist ein gutes Stichwort. Aber auch eben dieses, also das Verheimlichen, was ja auch immer schambesetzt ist und man sich dann eben auch fragt, woher kommt das eigentlich? Also wer hat das jetzt eigentlich bestimmt? Die Hälfte der Menschen auf der Welt sind Frauen, die Hälfte der Menschen auf der Welt können theoretisch Kinder bekommen, viele bekommen Kinder, viele, viele müssen arbeiten, ne? Die haben die Wahl gar nicht. Da können wir jetzt auch wieder sagen, Patriarchat hat das bestimmt, entweder oder. Die Erzählung, die immer weitergeht, und es gibt Kulturen, in denen wird das mit einer viel größeren Natürlichkeit verbunden und verwoben als auch speziell die unsere deutsche speziell und auch westliche. Aber ich glaube, die deutsche ist da echt noch mal ganz speziell.
Schon, wenn ich einmal ganz kurz
Bitte, bitte,
einhöre,
unbedingt, ja, bitte.
Ich glaube schon einfach, dass dieses westdeutsche Modell der Kleinfamilie und der Mutter zu Hause einfach krass Auswirkungen bis heute hat. Und
Ja.
ich glaube, es ist auch nicht total zufällig, dass für mich das Buch zur Mutterschaft aus Dänemark kommt und nicht
Aha.
aus Deutschland. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt schon noch ein, also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie ein Stück mehr Freiheit, wie sie über bestimmte Themen spricht, die mit Mutterschaft zu tun haben. Ich hatte auch einmal so ein total, so ein revealing Moment in Frankreich, wo ich mit einem Bekannten über meine Arbeitssituation gesprochen habe. Und da war halt meine Tochter gerade irgendwie ein Jahr alt oder so. Und ich weiß, dass wir so total selbstverständlich über so dieses Schreiben, Autorinnenschaft und so weiter gesprochen haben. Und er fragte mich ganz viel zum Roman. Es war super spannend. Und dann habe ich danach irgendwie so gedacht, krass, ich kann mir irgendwie gerade nicht vorstellen, dass ich mir mit einem Mann in Deutschland darüber, also dass ich darüber gesprochen hätte, ohne dass der an irgendeiner Stelle gefragt hätte, und wie machst du das? Also da ist
Krass.
ja auch das Kind. Und also ich meine, es gibt natürlich auch sehr fortschrittliche Männer in Deutschland, da will ich jetzt überhaupt gar nicht
Nein,
irgendwie jetzt in eine
nein,
Tonne
wollen euch nicht dissen,
oder alle
Jungs.
in eine Schublade stecken. Tonne. In eine Schublade. Aber dann ist es vielleicht auch so ein bisschen gewollt. So ein bisschen so, eigentlich denkt er das jetzt gerade, aber er sagt es nicht. Oder auch Frauen. Ich meine, es ist auch jetzt nicht eine rein geschlechtsspezifische Sache, dass man sich die Frage stellt, krass, wie ist das überhaupt möglich? So. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so vielleicht auch was, ich hatte das Gefühl, dass es auch in Olga Ravens Buch auch immer wieder eine Rolle spielt, so ein bisschen das zu überwinden, dieser Gedanke, dass das eigentlich so unmöglich ist. Sie nimmt ja einmal auch Bezug auf dieses L'art pour l'art, also so diesen
Ja.
Ästhetismus, man opfert alles für die Kunst, dass das halt im Grunde hinfällig wird in dem Moment, wo eine Autorin auch Mutter ist.
Ja.
Oder sich um irgendwen anders kümmert. Ne? Es gibt ja auch pflegende, also
Angehörige, was auch immer,
Angehörige
ja.
kümmert, pflegt und so weiter. Also es gibt ja diverse Formen von Care, um das Wort jetzt doch einmal in den Mund zu nehmen. Und das muss ja nicht unbedingt nur diese klassische Mutterschaft sein.
Ja, also ich habe ja ganz oft einfach, also ich komme ja aus einer arabischen Familie oder teilarabischen Familie und bin eben auch einen großen Teil meiner Kindheit in dieser Kultur auch groß geworden, auch eben nicht in diesem Land hier. Und für mich ist es immer wieder, gerade auch als jemand, die eben keine Kinder hat, erstaunlich, wie, wie soll ich das jetzt sagen, wie rigide hier Familie und Kinder so verstanden werden. Wenn ich dann halt mir eben meine arabische Familie angucke und eben auch, wie ich aufgewachsen bin. Also diese Selbstverständlichkeit, dass Kinder einfach auch in sehr großer Anzahl, nicht nur ein oder zwei, sondern fünf, sechs, sieben, acht, rumlaufen und miteinander spielen, aufeinander aufpassen. Und also bei uns, das war dann auch immer so ein bisschen so, also Freitag ist ja der arabische Sonntag und da haben wir immer, den Freitag haben wir immer bei meinem Onkel verbracht. Das ist so ein Familientraditionsding. Und mit, ich weiß gar nicht, kannst du jetzt noch nicht mal sagen, lass mal sagen, sechs, sieben Cousinen und Cousins, die alle, ich war so die Älteste, aber dann eben so orgelpfeifenmäßig alle dahinter. Und die Erwachsenen nach dem Essen immer so im Wohnzimmer Karten spielen, Shisha rauchen, Tee trinken, was auch immer. Und eigentlich hat sich immer nur jemand gerührt, wenn jemand wirklich geblutet hat. So, wenn ich jetzt mal so ganz lax sagen darf. Und alles andere war so, ach ja, mein Gott, ne, passt schon, passiert schon. Und ich möchte nicht behaupten, dass das, also das, was hier immer so dann als Rabenmütter bezeichnet wird, keine Ahnung. Und gleichzeitig möchte ich mir kein Urteil darüber erlauben, weil ich eben, ne, in der Situation bin, dass ich halt eben keine Mutter bin. Und dass ich denke, nein, das, also da möchte ich auch gar, auf gar keinen Fall irgendjemandem irgendwas vorschreiben. Ich beobachte es eben nur als jemand, die halt diese Perspektiven beide kennt und mir dann auch immer oft anschaue, gerade eben jetzt auch diese neue junge Generation auch von Vätern, wo immer ja gesagt wird, dass es so eine patriarchale Gesellschaft ist. Also ich kenne wenig deutsche Väter, die so liebevoll mit ihren Kindern umgehen, wie ich arabische Väter kenne, die einfach mit so einer großen Natürlichkeit und Zugänglichkeit so dabei sind. Und ja, natürlich ist es eine völlig andere Gesellschaft, die man auch nicht vergleichen kann. Es ist nur was, was ich eben immer beobachte, wo ich denke, ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Da sind wir dann wieder bei Produktionsbedingungen oder Lebensbedingungen, ne? Aber es fällt mir schon auf. Ich dann denke so, pff, Deutschen sind da schon echt teilweise echt, haben eine sehr enge Wahrnehmung von dem, was richtig, falsch oder geht oder nicht geht, so.
Das ist super spannend, also dieser interkulturelle Aspekt an Elternschaft. Und da bin ich auch noch total dabei, mich irgendwie so dran abzuarbeiten, weil ich ja schon auch irgendwie so, wenn man das mal so framen will, zwei Kulturen so ein bisschen kenne oder auch halt diese krasse Herzlichkeit irgendwie meiner Familie aus der Türkei kenne. Und also das ist, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, es gibt vielleicht so durch die deutsche Geschichte eine krasse Angespanntheit, was das Thema angeht. Weil es gab ja auch lange Zeit so diese schwarze Pädagogik und da will man sich halt ganz krass von abgrenzen, ja auch zu Recht, also auch gerade viele Generationen heute. Und auch zum Beispiel auch in der Nazi-Zeit waren ja auch, ne, so die deutsche Mutter und ihr Kind war so ein Bestseller, ne? Ich glaube Johanna Harrer. Und ne, also es gab ein krasses Mutterideal, das ja auch dann irgendwie die Nachkriegszeit auch zum Teil noch überlebt hat. Und dann irgendwann gab es diesen krassen Wechsel, ne, wir wollen mit dieser schwarzen Pädagogik nichts mehr zu tun haben, was halt aber nicht heißt, dass es immer noch diese Nachwehen gibt. Und ich glaube halt,
Nachwehen, auch schön.
ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es halt jetzt so diese Bestrebung, das hinter sich zu lassen und irgendwie, ja, also dieses extrem bedürfnisorientierte zu fahren, was halt aber ja schon dann in absurden Verformungen des Helikopterns, um es mal so auf einen Begriff zu bringen, halt so münden kann. Und ich empfinde auch sehr viele Dinge, die ich beobachte, als wahnsinnig absurd, in die wir uns irgendwie sozusagen als Eltern auch bringen. Ich habe da auch großes Verständnis für, dass man immer wieder in diese Situation kommt. Aber ja, ich glaube, es ist ein extremes Bedürfnis, sich abzugrenzen, ist ja so meine Interpretation, und alles richtig zu machen. Und ich glaube, man muss sich eigentlich davon trennen, dass man alles richtig macht.
Ja,
Ich
ich glaube
glaube,
grundsätzlich im Leben, ehrlich gesagt, nicht nur bei Elternschaft.
grundsätzlich.
Ja.
Grundsätzlich. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, so anfangs kommt man ja nicht drum herum, auch hin und wieder in so Ratgeberliteratur zu lesen. Eigentlich mittlerweile hab ich das alles entweder weggegeben oder auf die Straße gestellt, weil das, also es ist eine Hilfe, aber es behindert auch
Ja.
irgendwie in gewisser Hinsicht. Und deshalb, ja.
Wir haben jetzt schon super lange geredet. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz auf das Thema Produktionsbedingungen eingehen. Auch weil, wenn ich das kurz erwähnen darf, du mir gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, mir ein Bild gezeigt hast, was du in deinem Arbeitszimmer hast. Was hast du, ich glaube, von deiner Großtante, hast du gesagt, ist es? Was also wir werden das vielleicht gleich, wenn du uns ein Bild davon machst, posten wir das vielleicht auch, aber ich beschreibe es mal kurz. Und zwar sitzt da eine Frau an einem Schreibtisch und neben dem Schreibtisch ist so eine kleine Wiege oder so ein Körbchen mit einem Baby drin. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne, da schließt sich jetzt ein schöner Kreis auch zu unserem Gespräch, dass das sozusagen ein Bild ist von jemandem, mit dem du verwandt bist und das ist wirklich ein schönes Bild und dass du darüber nachdenkst gerade und darüber schreibst, über genau diese Dinge und die wir ja auch in Olga Ravens Buch jetzt schon viel, ja, auch bei ihr eine große Rolle spielen, die Produktionsbedingungen der Künstlerin als Mutter, oder der Mutter als Künstlerin. Ne? Henne, Ei, was auch immer. Und aber gleichzeitig auch so für dich, wie du jetzt schreibst und im Schreiben darüber reflektierst. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was dazu erzählen möchtest.
Sehr gerne. Also dazu muss ich einmal erzählen, dass tatsächlich, das habe ich auch gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, in meinem jetzigen Roman, der jetzt gerade erschienen ist, also vor ein paar Monaten erschienen ist, also spielte die Mutterschaft eine Rolle, die nicht sichtbar wird im Roman. Und also ich habe früh schon angefangen, also schon vor mehreren Jahren angefangen, an dem Projekt zu schreiben. Aber der Hauptschreibteil, der wichtigste, würde ich sagen, ist entstanden in dem ersten Babyjahr meiner Tochter. Und das ist aber was ich sozusagen immer rausholen wollte, also rausschieben wollte aus dem Schreiben. Also das sollte sozusagen auf gar keinen Fall Eingang finden. Was mich im Nachhinein manchmal überrascht. Und ich glaube, das ist jetzt so, und das ist vielleicht der Grund, weshalb ich irgendwie relativ früh gesagt habe, jetzt will ich über Mutterschaft schreiben, weil ich so jetzt das Gefühl habe, ich möchte das Thema jetzt endlich reinholen, auch in mein Schreiben und nicht mehr sozusagen immer so die Tür zu versperren. Und dann aber jetzt, wo ich angefangen habe, auch mich dem Thema halt auch literarisch zu nähern, merke ich halt so krass, es ist, also das Thema umgibt mich in jeglicher Hinsicht. Also mich als Person. Aber es ist gar nicht so leicht zu greifen. Vielleicht ist es auch falsch, es greifen zu wollen. Wenn man jetzt gerade Olga Raven gelesen hat, denkt man auch, was soll greifen? Also was willst du damit? Aber irgendwie hat man ja schon immer das Gefühl, so, man muss sein Sujet so ein bisschen eingrenzen. Und dann merke ich halt, frage ich mich manchmal, ist Mutterschaft ein Sujet? Was auch wieder so einerseits irgendwie total patriarchal ist, so, ich meine, natürlich ist das ein Sujet, so, es ist, warum ist Geburt, ne? Geburt sollte gleichwertig sein wie Tod, das Thema hatten wir ja gerade schon. Dann aber merke ich immer wieder so, ja, aber irgendwie ist es auch einfach Leben. Und man spricht dann halt auch immer wieder, das ist ja auch in meiner Arbeit so, immer wieder über die Bedingungen, die nötig sind, um ein Buch zu schreiben. Und das lässt sich irgendwie nicht trennen von diesem Thema. Weshalb ich mich gefragt habe, ja, ob es tatsächlich ein Thema ist oder ob es nicht eigentlich sozusagen ja, die Bedingungen des Themas sind. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine.
Doch, ja. Aber es ist ja auch da können wir ja in dem Olga-Raven-Buch eigentlich schon sehen, dass es beides ist, eigentlich. Weil, also auch, ne, ganz billig gesagt, der Tod gehört auch zum Leben. Und natürlich ist das ein Thema, aber auch eine Lebensrealität, aber auch eine, also findet auch unter der einen oder anderen Bedingung eben statt. Und auch, also das gilt ja im Grunde genommen, wenn wir es dann mal so greifen wollen, für alles, worüber wir schreiben. Liebe, ja, Tod, Krieg. Und vielleicht müssen wir wegkommen von diesem. Also es gibt ja auch schon so Theorien über irgendwie Fiktionen, die eben aus so einem patriarchalen Konstrukt kommen, das sozusagen des Höhepunkts des Arbeitens auf einen Höhepunkt hin und dann also wirklich so dieses quasi phallische Konstrukt eines Plots oder so, wo man eben sehen kann, dass es sich halt um ja ein großes Thema handelt, während Frauen, es gibt ja auch diese Theorie von Hélène Cissous, das Écriture féminine, was eben eher so ausufernd ist. Wenn man dann sagt, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob man das so gendermäßig trennen muss, aber mir sind ja auch diese Texte viel näher, formal, die eben nicht in diesen Grenzen und in diesen Strukturen stattfinden, mit diesen Labels, das ist ein Thema, das ist ein Sujet, das ist eine lineare Erzählung, weil eben, wie wir schon am Anfang sagten, ja, du könntest, wie du das vorhin auch mit dem Fächer gesagt hast, man kann überall ansetzen, so auch in diesem Komplex des Mutterseins in deinem Fall.
Ja, jetzt wollte ich gerade direkt was dazu sagen, was du gesagt hast. Vielleicht fällt mir das gleich wieder ein, aber ich wollte auf jeden Fall noch auf das Bild Bezug
ja,
nehmen,
das Bild.
Was du gerade angesprochen hast. Und zwar, genau, ist das von meiner Großtante Trudi Bartstein wieder. über die plane ich auch irgendwann mal ein Buch zu schreiben.
Ja.
Genau, die war Künstlerin und vor allem hat sie sehr viele Teppiche gewebt. Und sie hat in Südfrankreich gelebt. Ich habe auch mal einen Text über sie schon tatsächlich auch veröffentlicht. Aber genau, und also ist auch ein sehr spannendes Leben, ausgewandert nach Südfrankreich. Und genau, und kürzlich, als wir den Nachlass meiner Großeltern durchforsteten, ist mir da dieses Bild in die Hände gefallen. Und es ist, ja, ich habe mich darin natürlich wiedergesehen, eine schreibende Frau und ein Kind in einer Wiege. Allerdings muss ich direkt dazu sagen, es ist, also ich sehe mich darin ideell wieder, aber es ist eine unrealistische Situation. Und da fällt mir auch ein, das wollte ich auch noch erwähnen, ich habe zufällig neulich Podcasts gehört, in denen Jagoda Mladenič mit einmal Dinča Gyuceta spricht und einmal mit Tijan Sila. Also sehr spannende Personen, Autoren, Autorinnen. Und beide erzählen über verschiedene Bücher, dass sie geschrieben wurden, einmal als ein Baby unter dem Tisch krabbelte und einmal mit Baby auf dem Arm. Das kann man natürlich metaphorisch verstehen, aber in mir kam direkt der Gedanke hoch, krass, also wenn ich schreiben möchte oder muss, dann ist mein Impuls immer so, die Kinder nach draußen zu schicken. Und so ne, in diesem Babyjahr habe ich geschrieben, aber das ging auch ehrlicherweise nur, weil mein Mann ein Jahr in Elternzeit gegangen ist. Und natürlich ist er in der Zeit, wo ich geschrieben habe, waren sie nicht hier, waren sie nicht anwesend. Und ich weiß nicht, ist keine Ahnung, ob das auch irgendwie so, so was mit der Frausozialisierung zu tun hat, dass man irgendwie, solange da jemand noch um, also um mich rumkrabbelt, ist es mir unmöglich zu schreiben.
Ich kann ja sowieso überhaupt nicht schreiben, wenn irgendwas um mich rum stattfindet. Ich kann auch nicht in Cafés schreiben oder so. Ich kann nicht im Zug schreiben. Das, was viele Kollegen, Kolleginnen immer machen und sagen so hier, ich kann nicht mal in der Bibliothek schreiben, wo es still ist, weil da irgendwie Leute um mich rum sitzen und so. Also dieses, also ich habe den großen Luxus, jetzt wirklich so ein literal the room of my own zu haben. Und auch vorher, als ich noch kein Arbeitszimmer hatte, da musste auch wirklich alles still sein. Ich habe dann in meinem Wohnzimmer immer geschrieben, da stand mein Schreibtisch damals. Und das ist natürlich ein großer Luxus, ne, zu sagen, ich kann es mir wirklich so ganz still machen. Viele Menschen haben das nicht. Und ich glaube, wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, würde ich mich bestimmt auch anders arrangieren und lernen, in welch auch immer irgendwie Umständen zu schreiben. Hast du, also können wir schon in irgendeiner Form über irgendwas sprechen? Also sozusagen wie, nein, das ist immer so blöd, wenn man irgendwie sagt, wie weit bist du denn mit deinem neuen Buch? Ja, es war ja auch ein bisschen mit der Anlass und der Grund zu sagen, hier, ich arbeite gerade daran. Was können wir, worauf können wir uns freuen demnächst?
Oh, ich glaube, ich kann tatsächlich noch gar nicht so wahnsinnig viel Spruchreifes sagen. Also, nee, irgendwie, du hast mich ja im Vorfeld gefragt, ob ich irgendwas, irgendwas schon so richtig sagen kann. Ich muss sagen, es fühlt sich alles noch sehr vage an. Und ich glaube, ich bin tatsächlich noch nicht so weit, dass ich irgendwas so plotten könnte oder so. Leider. Ich wäre gern schon weiter. Und es gibt tatsächlich auch viel Material, aber ich bin gerade dabei, es nochmal zu überdenken. Es ist tatsächlich gerade, glaube ich, schwierig für mich zu sagen, worauf kann man sich freuen?
Hast du, wenn ich nochmal kurz einhaken darf, weil ich erinnere mich eben dran, das sagten wir auch vorhin schon, dass du mit Autofiktion gespielt hast, so, also mit der Idee, Autofiktion zu schreiben. Ist das schon was, wo du dich festlegen kannst, möchtest, willst, ob du jetzt tatsächlich dich mit der Autofiktion beschäftigst oder eher mit was Fiktionalem? Also wird bei dir Roman vorne draufstehen oder nicht? Sagen wir mal so.
Das denke ich auf jeden Fall,
okay.
Weil ich finde, die Form des Romans gibt einem halt maximale Freiheit. Deshalb, das würde ich jetzt erstmal meinen, dass das vorne drauf steht. Und also Autofiktion, ja, ich frage mich manchmal, ob man das eigentlich im Vorfeld festlegen muss.
Nee, ich glaube nicht.
Weil ich habe das Gefühl, ich fange schon erstmal fiktiv an. Und dann erfinde ich manchmal Dinge, die mir nicht gefallen und lande da am Ende dann doch wieder bei dem, was nah an meiner eigenen Erfahrung war. Das empfinde ich manchmal so wie so ein Makel. Und frage mich dann, vielleicht muss ich aufhören zu denken, dass das ein Makel ist, dass es immer wieder bei mir landet. Ich glaube, das finde ich halt auch so bewundernswert an Olga Raven, dass ich das Gefühl habe, da ist sie irgendwie maximal frei. Es gibt ja auch so eine Stelle, also was ja in Bezug auf Mutterschaft, da haben wir jetzt irgendwie gar nicht so viel drüber gesprochen, aber was ja auch immer wieder eine Rolle spielt, ist so dieses Thema Tabu.
Mhm.
Tabubruch, was mich eigentlich gar nicht interessiert, weil ich weiß nicht, was jetzt wirklich ein Tabu ist. So. Also ich glaube, dass wir uns über bestimmte Tabus irgendwie auch gar nicht so richtig bewusst sind. Und ist das jetzt ein Tabu, wenn man es schon ausgesprochen hat, oder bleibt es dann trotzdem noch ein Tabu und so weiter? Aber es gibt schon ja so ein, zwei Stellen, wo es zum Beispiel um so die Gesundheit ihres Kindes geht, also die Gesundheit des Kind ist der Erzählerin.
Mhm.
Sie dann sagt, an dieser Stelle kann ich nicht mehr sagen, weil ich Angst davor habe, dass er es eines Tages lesen wird und es ihn retraumatisieren wird. Und das ist so, okay, aber du hast gerade 200 Seiten lang über die fehlende Liebe oder vermeintlich fehlende Liebe oder krasse ja, Gedanken an Messer so geschrieben, und dann ist plötzlich der Krankenhausaufenthalt des Kindes ist dann plötzlich ein Tabu. Also das ist spannend, weil man würde doch meinen, dass dieses andere Thema deutlich traumatisierender sein könnte. Was aber auch an einer Stelle übrigens wieder dekonstruiert wird, als ja, immer wird alles, also ne, die große Angst, die Mütter haben, ist irgendwie das Bindungstrauma ihres Kindes, weil die Mutter das Kind nicht zu sich holen konnte und so weiter. Also, und das ist auch, ich glaube, an einer Stelle steht sogar ja, das ist so eine Art misogyne Propaganda, weil es halt die Mutter krass unter Druck setzt. Aber genau, also deshalb, ich finde es spannend, um nochmal den Kreis zu schließen, dass sie da eigentlich relativ frei von ist. Also klar, es gibt diese Thematisierung, irgendwie diese Angst, ich habe Angst davor, mein Kind zu traumatisieren mit dem, was ich geschrieben habe. Ich finde, es ist schon eine sehr reale Frage, die man sich stellt bei dem
Auf
Thema.
Jeden Fall, mit Sicherheit, ja.
Und es ist schon auch eine, die ich mir stelle, weshalb ich schon erstmal sagen würde, okay, Fiktion, Schutzraum auf. Ja, ich glaube, man kann es auch nur bedingt kontrollieren, würde ich jetzt so mal vermuten. Und irgendwas anderes hatte ich noch im Kopf.
Ja,
ich
hatte jetzt
vergesse.
Auch gerade noch was im Kopf, das ist mir jetzt aber auch gerade entfleucht, weil mir gerade just als du sprachst auch das Gespräch mit Asal eingefallen ist, was wir vor ein paar Wochen hatten und was jetzt auch online ist, wo sie, also da geht es nicht um das Schreiben über Mutterschaft tatsächlich oder nur so ein bisschen bedingt, sondern eben im Prinzip auch über Produktionsbedingungen. Wie finden die Kinder das eigentlich, was man da macht? So, und wie verhalten die sich dann später dazu, und wie verhält man sich selber mit dem Kind dann dazu? Und wenn man das dann noch sozusagen in den Text mit aufnimmt, da sind wir dann wieder bei diesem Konstrukt der Meta-Meta-Ebene und was man dann alles berücksichtigen muss. Aber umso spannender, muss ich sagen, finde ich, dass du dich damit beschäftigst. Ich bewundere das wirklich auch sehr, weil also je länger wir jetzt drüber gesprochen haben, umso mehr wird mir klar, wie facettenreich, also es ist ein bisschen wirklich auch wie so eine Matruschka, ne? Man macht so eins auf und dann kommt immer noch was irgendwie zum Vorschein, dass man denkt, okay, jetzt, ich meine, das ist beim Schreiben ja immer so, ne? Man tritt in so eine Höhle ein und dann ist dahinter noch eine Höhle und noch eine Höhle und noch eine Höhle. Aber in dem Fall, weil es eben ja auch um das eigene Kind geht, was nochmal mit Sicherheit eine andere Form von ja, Vorsicht erfordert, vielleicht in einem selbst, Selbstzensur, was auch immer, Rücksichtnahme, wie man es auch immer nennen möchte, als wie wenn man jetzt nur mal die Nachbarin einfließen lässt, die man vielleicht nicht so gut leiden kann oder irgendwie so. Leila, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dein kommendes Buch. Ich habe ja dein Debüt sehr, sehr, sehr gerne gelesen und freue mich einfach total, was da jetzt kommt. Und jetzt noch mehr, wo ich irgendwie denke, oh wow, sie wird sich jetzt im Geiste von Olga Raven damit beschäftigen.
Wer weiß. Ich habe gerade noch mal so abschließend an diese sehr intensive, an dieses sehr intensive Zitat von Hiromi Ito gedacht, die ja, in einem Gedicht, und darauf nimmt Olga Raven Bezug, darüber spricht, ihr eigenes Kind zu töten. Das ist natürlich, wenn wir so über Tabus sprechen, halt so vielleicht das Ultimative.
Ja, womöglich.
Und es ist halt so spannend, weil sie, also Olga Raven, das halt dann irgendwie so ein bisschen einordnet und so ein Zitat von Poe bringt. Eine Mutter oder eine Frau, eine Frau und ihr Buch sind nicht zu trennen, steht da ein paar Seiten darauf, ne? Und das ist ein Zitat von Poe. Und das ist eigentlich spannend, dass sozusagen der Frau weniger Fiktion zugestanden wird.
Sehr, sehr spannender Aspekt.
Genau.
Sehr spannender
Und
Aspekt.
genau, und das, genau.
Ja, ich glaube, ehrlich, genau. Ich habe wirklich.
Interessanter Gedanke
ich
zum
sagen,
Ende.
Das ist, glaube ich, im Grunde der perfekte Schlusssatz, dass angenommen wird, der Frau wird weniger Fiktion zugestanden. In diesem Fall mehr Fiktion für uns alle und mehr Freiheit. So. Leila, hab ganz, ganz vielen Dank für dieses schöne, intensive, sehr weit fassende Gespräch. Ich bin total gespannt. Ich hoffe, es wird euch allen gefallen und ihr werdet jetzt alle dieses großartige Buch lesen. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Danke dir.
Ich fand es ein super schönes, intensives Gespräch mit dir und es hat mir nochmal richtig viele Dinge auch klar gemacht, bewusst gemacht, die ich vorher nicht so ganz klar greifen konnte. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke für deine Einladung.
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Heute mit der Bremer Autorin Leyla Bektasch, die uns den Roman Meine Arbeit der dänischen Schriftstellerin Olga Raven mitgebracht hat. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir an diesem Gespräch. Alle Hinweise auf Bücher und Videos und so weiter findet ihr wieder in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Vampire auf Instagram folgt unter vampire-podcast, wenn ihr uns abonniert, teilt und weiterempfehlt. Vampire wird von Katrin Albrecht und Asya Kurtuldu als Producerinnen betreut. Mein Name ist Rasha Khayat und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen eine gute Zeit.